Guten Morgen, ich bin Bathseba. Ich habe gedacht, wenn es hier heute Morgen schon um mich geht, stelle ich mir auch gleich selbst vor und gebe ein bisschen einen Einblick, wie es denn so ist in meinem Leben. Ich bin in einer typischen jüdischen Familie aufgewachsen. Von Anfang an wurden wir in der Heiligen Schrift unterrichtet. Und ich habe es geliebt, wenn mein Großvater Geschichten von unseren Vorfahren, von Gottes Volk und von Gott erzählte. Und ich glaube, ich kenne sie alle auswendig, in- und auswendig. Ja, und ich bin so stolz, ein Teil von Gottes Volk zu sein. Auch diese ganzen mosaischen Gesetze kenne ich natürlich von Anfang an. Nur eines finde ich nicht so ganz toll. Ich meine, es würde ja schon reichen, wenn wir Frauen jeden Monat Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Berg- und Talfahrt, Stimmungsschwankungen hätten. Nein, es reicht nicht. Wir sind auch noch 7 Tage lang unrein. Und wir dürfen nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Nichts. Gestern zum Beispiel hat meine Nichte unten im Vorhof geweint. Und ich durfte nicht hin und sie trösten, weil ich war ja unrein. Aber gut. So ist das Gesetz und ich bin eine sehr gläubige Christin, Jüdin. Wir denken nicht so individuell, sondern eher kollektiv. Darum erzähle ich auch von meinem Vater. Mein Vater ist einer von diesem Eliteheer von David, einer von diesen 30 Helden, wie übrigens auch mein Mann. Aber von ihm erzähle ich später. Und mein Großvater ist der Ratgeber oder einer der Ratgeber von David. Und unter uns gesagt, es ist ganz gut, dass der David einige Ratgeber hat, denn manchmal handelt er, bevor er denkt. Aber er hört auf Ratgeber, das ist schon ganz gut als König. Aber jetzt zu meinem Mann. Ja, mein Vater ist ja schon lange in diesem Heer, in diesem Eliteheer. Und darum hat er für mich den schönsten und besten ausgesucht, den Uriah. Und Uriah ist Hethiter, aber er ist zum Judentum konvertiert. Und er ist ein sehr gläubiger Mensch. Sein hebräischer Name Uriah bedeutet, der Herr ist mein Licht. Und was soll ich sagen? Name ist Programm. Er ist sehr gottesfürchtig und es ist ihm als Offizier richtig wichtig, für seine Soldaten ein gutes Vorbild zu sein. Ja echt, ich könnte mir vorstellen, wenn er mal 2 Tage in Jerusalem ist von seinem Feldzug und irgendetwas abgeben muss, dann schläft er nicht bei mir im bequemen Bett, sondern unten auf dem harten Boden bei seinen Mannen. Ja, so ist mein Mann. Korrekt. Geradlinig, pflichtbewusst, gottesfürchtig und absolut loyal. Aber darum respektiere und liebe ich ihn. Ja, ich habe den Eindruck, wir führen eine gute Ehe. Wir wohnen neben dem Palast in einem großen Haus, in einem sehr großen Haus. Wir haben so einige Bedienstete. Und ich darf schalten und walten, wie ich möchte. Denn in einem schwachen Moment hat mein Mann mir gesagt, ich bin ihm das Wichtigste. Und deshalb hat er auch gar keine anderen Frauen neben mir. Ich bin also sozusagen die Hausfrau, die Hausherrin und darf da einrichten, um tun und lassen, wie ich will. Und ich habe unser Haus sehr liebevoll eingerichtet. Und ich liebe es auch, wenn wir am Sabbat viele Menschen einladen. Da bin ich Gastgeberin und ich blühe voll auf. Das ist so richtig mein Ding. Und deshalb vermisse ich jetzt meinen Mann auch so, weil er ist gerade wieder auf einem Feldzug. Und ich bete jeden Tag, dass Gott ihn bewahrt. Denn er ist mit Leib und Seele und Leib und Leben setzt er sich für Gottes Volk und unseren gesalbten König ein. Aber jetzt freue ich mich erstmal, weil ich darf jetzt ein Bad nehmen, ein Reinigungsbad nach mosaischem Gesetz. Und ich weiß noch nicht, so Rosenduft oder Jasmin, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Und danach darf ich endlich wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ach, da freue ich mich drauf. Shalom und bis später. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Bathseba hat sich vorgestellt und wir sind schon mitten in der Geschichte drin. Und ich mache gerade weiter mit dem Text, mit der Geschichte, den Dan schon letzte Woche erzählt hat. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Kriege ziehen. Also das Volk hat gedacht, König David und natürlich alle Männer, die im Heer sind, sind im Krieg, sind auf Feldzug. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. Ja, Dan hat das schon bildhaft erzählt letzte Woche. Der Mittagsschlafkönig, es ist ihm langweilig. Er trampelt so auf seinem Dach umher und schaut so ein bisschen in die Vorhöfe, in die privaten Vorhöfe. Und dann sieht er eine Frau baden, die ganz genüsslich irgendwelche Düfte einreibt und ist immer so ein bisschen schwierig. Ihm ist stinklangweilig und da ist eine Frau, die ist total zufrieden und vergnügt. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie seien. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und der Frau des Hethiters. Kennt doch jeder Mann in Jerusalem. Ja. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Als ich diesen Satz las, habe ich gedacht, ach, irgendwie passt das nicht so ganz da rein. Okay, es will aussagen, sie ist eine sehr gläubige Frau und hält sich an diese Reinigungsrituale. Aber ich habe ein bisschen weiter recherchiert und gelesen, dass wenn das Ganze passiert wäre, innerhalb dieser 7 Tage, wo die Bathseba unrein war, dann wäre es ihre Schuld gewesen, weil sie hätte nicht im Palast oder irgendwo hingehen dürfen. Aber dass ganz klar war, dass dieses Bad vorgenommen wurde und dass das jetzt danach ist, liegt diese Schuld 100% bei David. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm. Ja, der König befiehlt, die Untertanen gehorchen. Stellen wir uns das mal vor. Also Bathseba sitzt in ihrem Bad und ist genüsslich mit Jasminduft umhüllt. Und dann kommt ihre Magd und klopft, Herrin, ich will ja nicht stören, aber da unten ist ein Diener vom Palast und er sagt, sie müssen unbedingt ganz schnell zum Palast kommen. Ja, was wird Bathseba gedacht haben? Palasthilfe, König, oh, es ist mit Uriah etwas passiert, er ist tot oder verletzt. Oh, oder mein Vater, der ist ja nicht mehr so der Jüngste und immer noch im Heer. Und oh, vielleicht, er ist verletzt oder tot. Oder dann mein Großvater, der hängt ja auch irgendwo da im Palast rum und philosiert wahrscheinlich wieder sehr und hat einen Herzinfarkt. Oder wahrscheinlich hat diese Frau sich noch nie so schnell angezogen und sie ist wahrscheinlich mehr gerannt, als würdevoll gelaufen für eine Frau von einem Offizier und ist dann total, total durch den Wind bei David angekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich David gerne um sie gekümmert hat und sie getröstet hat. Und er schlief mit ihr, danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Das ist bekannt, wenn viele Stresshormone, Cortisol und so weiter in uns drin sind, braucht der Körper 20 bis 30 Minuten, bis wir wieder klar denken können. Und Bathseba spaziert dann nach Hause und denkt vielleicht, mit meinem Mann ist nichts passiert, okay. Mein Vater auch nicht und meinem Großvater auch nicht. Aber dann ist irgendwas passiert und das ist nicht richtig. Wir haben doch ein Gesetz und David muss sich doch ans Gesetz halten. Ich bin eine verheiratete Frau. Der hat doch ganz viele Frauen. Es kann gar nicht sein, ist ein völliger Albtraum. Nicht möglich, aber also. Bathseba wird gesehen, begehrt, geholt und genommen. Ehebruch, Machtmissbrauch und Vergewaltigung. David hat damit nicht nur Bathseba, sondern die ganze Familie beschämt, entehrt und entwürdigt. Und er hat sich schuldig gemacht gegenüber Gott, weil er hat das Gesetz gebrochen. Wie wird es Bathseba gegangen sein? Missbraucht, überrumpelt oder missbraucht, weggeworfen. Vielleicht hat sie so gefühlt, ein Albtraum, ausgeliefert. Und sie war ja völlig handlungsunfähig. Was soll sie denn machen? Das ist der König. Hatte sie ja gar keine Option. Ja, und so ähnlich solche Situationen kennen wir auch. Und ich hoffe sehr, nicht so heftig, wie Bathseba das erleben musste und wie sie es auch noch erleben wird. Aber vielleicht doch so, dass es uns voll aus der Bahn wirft. Wenn beispielsweise unser Kind eine Diagnose bekommt oder unser Partner, Partnerin, Geschwister, Eltern oder man selber. Oder wenn der Partner oder eine nahe Person stirbt. Oder wenn ich Kinder bekommen möchte und irgendwie klappt es nicht. Oder ich suche einen Partner oder Partnerin und irgendwie gerate ich immer an die Falschen oder den Falschen. Oder wenn Alkohol oder eine andere Sucht oder narzisstisches Verhalten Teil des Familien- oder des Partnerlebens ist. Was mache ich dann diesen Umständen? Wie gehe ich damit um? Wie Bathseba mit dieser Beschämung und Entwürdigung umgegangen ist, wie sie es verarbeitet hat, ist nicht im Detail bekannt. Ihr nächster Schritt erscheint mir angesichts dieses chaotischen Zustands allerdings als sehr bemerkenswert. Sie scheint die Ruhe zu bewahren und sich der Realität zu stellen. Sie schickt einen Boten zu David mit der Notiz: Ich bin schwanger. Drei Worte. Sachlich, präzise. Und sie haben das Potenzial, die gesamte Bandbreite aller unserer Emotionen hervorzurufen. Und zwar nicht nur vor 3000 Jahren, sondern auch heute noch. Bei David bewirkten sie, wie Dan sehr bildstark erzählt hat letzte Woche, dass er irgendwie eine Lösung suchte, wie er dieses Kuckuckskind dem Uriah unterschieben kann. Und als dieser Plan total misslang, hat er ihn in die Drohnenzone geschickt und Uriah wurde getötet durch David. Ja, so irgendwie gar nichts von Ruhe bewahren und sich der Realität stellen. Wir gehen im Text weiter. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Ja, das muss unfassbar schlimm gewesen sein für Bathseba. Und dann ist sie schwanger. Und zwar nicht von ihrem geliebten Mann, sondern von einem gesalbten König, der Gesetze missachten. Gesetze, die ihr und ihrer Familie immer sehr, sehr wichtig waren und sind. Das ist mit Gewissheit und mit Sicherheit nicht das, was sie sich als junge Frau so vorstellte. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast. Ja, und da denken wir ein bisschen märchenhaft, romantisch, oh, schöne Kleider, Palast. Aber was hat es für Bathseba bedeutet? Sie musste ihr geliebtes Zuhause verlassen. Sie hat es liebevoll eingerichtet. Sie hat sich da wohlgefühlt. Sie hat Sicherheit und Geborgenheit erfahren in diesem Haus. Sie hat sich geliebt gefühlt vor ihrem Mann und konnte schalten und walten, wie sie wollte. Sie hat Gäste eingeladen und hat sich da einfach pudelwohl gefühlt und konnte erblühen und sich entfalten. Und heiratete sie. Auch das stelle ich mir alles andere als romantisch vor. Sie muss in einen Palast wechseln, ziehen mit vielen, vielen, vielen Frauen, mit vielen, vielen, vielen Diener und Dienerinnen und unglaublich vielen neuen Regeln. Und irgendwie dazwischen muss sie sich einordnen und unterordnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch unter diesen Frauen so eine Art Hackordnung bestand. Und sie musste sich da irgendwie einfinden und ich stelle mir das echt nicht witzig vor. Und sie gebar ihm einen Sohn. Ja, trotz dem ganzen Stress hat Bathseba ihr Baby nicht verloren. Und sie hat einen Sohn geboren. Und ich kann mir gut vorstellen, das hat sie mit vielem so ein bisschen versöhnt. Das war, sie hat es genossen, mit ihrem kleinen Sonnenschein unterwegs zu sein, wie er sie angestrahlt hat. Und das hat vielleicht wirklich in ihrer Seele vieles geheilt. Und was ja gut war am Palast, wenn der kleine Sonnenschein geschrien hat in der Nacht, hat ihn einfach eine Amme versorgt. Ja, sie hat die Zeit genossen mit ihrem gut gedeihenden kleinen Bub. Dann jedoch bekommt David vom Prophet Nathan Besuch. Und einige Tage danach stirbt das Baby nach 7 Tagen Krankheit. Den Schmerz von Bathseba kann ich mir gar nicht ausmalen. Ich finde dafür keine Worte. Und das Ganze nur als Wiedergutmachung, weil König David so viel Bockmist geleistet hat, muss dieser kleine Sonnenschein sterben. Das ist echt schwer verdaulich und unfassbar, was diese Frau alles aushalten musste. Darum komme ich jetzt noch zum anderen Punkt. Es steht, dass David Bathseba inmitten von diesem ganzen Durcheinander geheiratet hat. Und aus unserer Perspektive, aus unserer Schuldkultur heraus, ist das schon schwer zu verstehen. Statt einer Gefängnisstrafe für diesen Täter und fettes Schmerzensgeld für die Beschämte, muss sie diesen Gesetzesbrecher auch noch heiraten. Tatsächlich ist es in diesem Fall aber so, dieser Schamkultur, dass das der einzige Weg war, wie David nach der Gesellschaft, nach außen die Würde von Bathseba wiederherstellen konnte. Würde wird von außen genommen und wird von außen wieder gegeben. Das konnte sie nicht selber herstellen. Und Witwen hatten es damals sehr schwer und geschädigte Witwen, und alle konnten rechnen, sie hätte gar keinen Fuß mehr fassen können in dieser Gesellschaft. Und Würde klingt in vielen Ohren noch ein bisschen komisch. Aber eigentlich ist es uns ganz nah. Im deutschen Grundgesetz ist es die erste Regel, die wichtigste Regel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass der Mensch, weil er Mensch ist, wertvoll ist. Und egal, ob es ein Säugling ist oder ein Greis oder ein Mensch mit Beeinträchtigung, körperlich, geistlich oder psychisch, Natur, egal, ob ein Mensch arbeiten kann oder nicht, er ist wertvoll. Ein Mensch ist wertvoll, weil er Mensch ist. Und der deutsche Staat sagt, und das schützen wir. Das ist in anderen Staaten, habe ich den Eindruck, nicht gerade so. Aber der deutsche Staat sagt, das ist uns wichtig, wir schützen die Würde des Menschen. Der Mensch ist wertvoll, weil er Mensch ist. Machen wir gerade in dem weiter. Auch dieses Wort Scham ist so ein bisschen, füllt so ein bisschen jeder ein bisschen anders. Und das hebräische Bosch bedeutet fehlerhaft und wertlos. Und Altdeutsch meint es, das zu bedeckende. Viele Psychologen sagen, dass Scham das Grundgefühl von allen negativen Gefühlen ist. Und es zeigt sich je nach Persönlichkeit in unterschiedlichen Verhaltensweisen. Der eine schämt sich oder fühlt sich minderwertig und zieht sich dann zurück. Der andere vermeidet. Einige flüchten sich in Zynismus, weil sie nur so das irgendwie dieses ungute Gefühl aushalten können. Dann gibt es wiederum andere, die sind aggressiv gegen andere, weil sie sich irgendwie in sich gar nicht wohlfühlen. Oder aggressiv gegen sich, weil sie den Eindruck haben, ich bin es mir ja nicht wert. Und da möchte ich uns ermutigen, uns zu reflektieren. Warum verhalte ich mich eigentlich, wie ich mich gerade verhalte? Jetzt habe ich viel von Schuld und Scham geredet. Ich möchte es ein bisschen strukturieren. Und wir fangen mit einem Prozess an, der uns eigentlich bekannt ist. Und ich mache es anhand von David fest. David hat sich schuldig gemacht. Er hat seine Schuld erkannt. Er hat sie bekannt vor Gott und vor Nathan. Er hat Gott um Verzeihung gebeten. Er hat die Vergebung empfangen vom Vater, von Gott. Leider musste das Baby als Wiedergutmachung herhalten und die Schuld war aber dann für David beglichen. Wir kennen das aus unserer Schuldkultur sehr gut und auch die, wie wir schon länger mit Gott unterwegs sind, kommt das sehr bekannt vor. Wir wissen alle, wir können vor Gott nicht bestehen als Menschen, weil wir uns immer wieder schuldig machen. Wir reden negativ über andere oder sind neidisch oder gehen mit anderen oder uns nicht so gut um und so weiter und laden Schuld auf uns. Aber wir können zum Vater kommen, zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid. Und Gott vergibt. Und dann ist der Punkt, das hat Dan letzte Woche gut geschildert, dann hat Gott aber bereits inzwischen eine andere Lösung gefunden in sich. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt, der für unsere Schuld gestorben ist. Deshalb ist die Wiedergutmachung schon da und die Schuld ist verglichen. All das kennen wir gut aus unserer Kultur. Dann sehen wir uns den Schamprozess an. Ich mache es anhand von Bathseba. Bathseba wurde beschämt. Sie war voll erschüttert, sie hat tief ergreifende Verluste erlitten. Sie hat sich ausgeliefert gefühlt, machtlos und sie hat gemerkt, sie kann nichts tun. Also aber David hat volle Schuld auf sich genommen und dadurch hat er ihr die Würde wieder zurückgegeben und sie hat dadurch Würde und Trost erhalten. Dazu möchte ich ein Beispiel noch machen von mir. Vor einigen Jahren war ich auf einer Aufnahmeprüfung und wir hatten die Aufgabe, 2 bis 3 Wochen uns mit einem Text auseinanderzusetzen. Der war ziemlich kompliziert, aber ich habe den auseinandergedröselt und strukturiert und Zusammenhänge festgestellt und analysiert und so weiter und so fort, das alles hingemacht. Dann kam der Tag X, es waren 2 Prüferinnen und ich, das Ganze hat online stattgefunden und die 2 Damen waren irgendwo vom Norden von Deutschland und haben sehr schnell gesprochen. Und die Verbindung war nicht gut. Also es ist immer wieder abgefallen. Und darum habe ich mich bemüht, deutlich zu sprechen. Es war aber von Anfang an irgendwie eine komische Situation. Irgendwie mochten sie nicht Menschen vom Bodensee oder schon gar keine Schweizerinnen. Es war eine komische Atmosphäre. So. Vielleicht war die erste Frage wurde gestellt und ich habe geantwortet und ich habe noch nicht mal den Satz zu Ende und da ist mir eine Frau ins Wort gefallen. Ja, Sie müssen gar nicht so langsam sprechen, wir sind ja nicht Omis. Und dann habe ich weitergesprochen und irgendwie ging die ganze Prüfung so. Schluss hatte ich den Eindruck, die Frau hat gefühlt mindestens 80% von dieser Prüfung gesprochen und ich noch ein bisschen und dann die andere Prüfung noch. Sie haben sich zurückgezogen, danach haben sie sich wieder eingeschaltet und haben gesagt, oder diese erste Prüferin hat gesagt, ja, ich sei durchgefallen, weil es sei offensichtlich, ich hätte den Text überhaupt gar nicht gelesen. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung. Und naja, gut, ich habe ja auch viel geredet, sie sind vielleicht gar nicht zu Wort gekommen. Aufgelegt und fertig. Und dann saß ich da und gedacht, hallo, was sie mich gefragt hat, ich habe alles neben mir gehabt, ich hätte zu allem irgendetwas sagen können, aber ich bin gar nicht zu Wort gekommen. Und da habe ich gedacht, was war mein Fehler? Was war mein Fehler? Habe ich irgendwie Schuld da irgendwie? Und dann habe ich gemerkt, weil ich dieses Schuld- und Schamprozess kenne, mein lieber Mann, ich hätte gerne den Schuldprozess. Nicht, dass das zur Verunsicherung führt, das ist tatsächlich mein Mann. Ich spreche nicht alle mit meinem lieber Mann an. genau, ich habe mich da, ich habe gedacht, ich bin irgendwie schuldig geworden und muss jetzt irgendwie eine Wiedergutmachung machen und irgendwie steckte ich dann diesen Prozess fest und merkte, ich komme gar nicht weiter. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich bin gar nicht schuld. Ich wurde hochgradig beschämt. Die Frau hatte einen Job. Ihr Job war, mich zu prüfen, ob ich irgendetwas von diesem Text weiß. Und sie hat ihren Job nicht gemacht. Leider hieß diese Frau nicht Davida. Und sie hat nicht angerufen, ah, hallo Frau Biedermann, es tut mir so leid, ich habe sie voll zugetextet. Ja, ich war so voll Adrenalin, es war meine erste Prüfung, so jemanden zu prüfen und es tut mir leid, natürlich wird diese Prüfung wiederholt. Nein, hat sie natürlich nicht gemacht. Aber das ist ja unser Alltag eigentlich. Immer wieder werden wir beschämt und oft merkt der uns beschämt, gar nicht, dass er uns beschämt hat, weil er vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit hat oder weil er selber in seinem Schamschlamassel drin steckt oder weil er irgendwas. Und dann war ich da, habe mich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt und ja, es wäre gut gewesen, hätte ich ihn wie Seelsorge, Coaching oder irgendjemand an der Seite gehabt, hatte ich dann nicht. Und ich bin ins Gebet gegangen und habe das Gott einfach diese ganzen negativen Gefühle hingeschmissen. Und dann habe ich so den Eindruck, so eine Stimme, hey, mach dich nicht klein. Und blas dich nicht auf. Du bist meine geliebte Tochter. Du hast Würde und bist wertvoll. Und das ist deine Identität. Zurück zu Bathseba. Sie ist mir in dieser Hinsicht ein wirklich großes Vorbild geworden. Trotz Elend, widriger Umstände, finden sie einen Umgang mit dieser Situation ohne dauerhafte Verbitterung, Eingeschnapptsein, Rachsucht oder emotionalen Rückzug. Und wie schafft sie das? Und ich habe wirklich den Eindruck, von klein auf kennt sie diese Geschichten. Sie kennt Gott, sie hat einen starken Glauben und ist fest verwurzelt und verankert im Boden. Und da kamen zwar Umstände und es waren ganz schlimme Stürme, aber sie war und blieb verankert. Und ich glaube, das hat sie gerettet. Sie hat ihre Identität fest in Gott verankert. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Bathseba zeigt mir, Bathseba zeigt uns, wie Gott Verletzlichkeit, Zerbrochenheit und menschliche Schwäche in Gutes umwandeln kann. Er macht aus Mist Dünger. Er verwandelt diese beschämte Frau Bathseba in die Mutter von Salomo und ist eine Vorfahrin von Jesus Christus, dem Gottes Sohn. Auch das hat Dan letzte Woche gut beschrieben und kann man gerne nochmal nachhören. Gott verwandelt Scham, gefühlte Minderwertigkeit in Neues. Nun wird uns gleich Bathseba nochmal besuchen. Danach wird ein Resümee an die Wand projiziert und ein Liedstück wird gespielt, einfach nochmal um zu Gedanken nachzugehen. Und das Segnungsteam stellt sich auf für jemanden, der Fragen hat oder einen Segen empfangen möchte. Da bin ich wieder. 40 Jahre sind vergangen und man sieht es mir gar nicht an. Ja, das letzte Mal ging es mir echt gut, als ich bei euch war. Ich war jung, ich hatte eine tolle Zukunft vor mir, dachte ich zumindest. Und ehrlich gesagt dachte ich, weil ich so eine fromme Frau bin, dass Gott mich vor allem übel bewahrt. Ja. Weit gefehlt, wie ihr mitbekommen habt. Und das musste ich erst mal verdauen. Und ich habe gehadert mit Gott, und zwar nicht gerade damenhaft. Aber es war wichtig. Nach außen habe ich ehrlich gesagt ein Pokerface gehalten, bei diesen vielen Frauen und so. Aber mit Gott habe ich diskutiert und ich habe auf ihn gehört. Und Halt habe ich in den Geschichten gefunden, die ich schon von klein auf gehört habe, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist. Und daran habe ich mich einfach festgehalten. Und tatsächlich war auch David eine große Stütze nach und nach. Anfang habe ich ja wirklich gedacht, das ist irgend so ein Hallodri, aber wir sind durch diese Geschichte zusammengewachsen und da ist eine echte Verbundenheit entstanden. Und hat mir Sicherheit gegeben, hat für mich verbunden. Und auch wenn ich mich zeitweise wirklich wertlos, kaputt und unwürdig gefühlt habe, durfte ich diesen ganzen Schlamassel zu einem Segen für viele Menschen werden. Darum Mut, liebe Leute von heute, Gott ist immer noch derselbe. Und er schreibt mit kaputten und beschämten Menschen Geschichte. Ich wünsche euch ein gesegnetes Leben.